Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier im Ultimate Power Podcast, dein Lieblingspodcast rund um die Themen Mindset, innere und äußere Stärke und Verbundenheit. Mein Name ist Christian Gärtner und gemeinsam machen wir dich hier zu einer tiefgründigen Erfolgspersönlichkeit. Dazu erhältst du im Podcast die spannendsten und authentischsten Interviews und wertvolle Impulse, damit du persönlich über dich hinauswächst und deine Ziele in deinem Leben erreichst. Und bevor wir mit der Folge heute anfangen, eine wichtige Sache noch. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich am Ende über deine Rezension und deine ehrliche Bewertung auf iTunes und wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Und bevor es gleich losgeht, habe ich noch ein unfassbar spannendes Angebot für dich, beziehungsweise ein direktes Geschenk. Und ich weiß, wir alle lieben Geschenke und deswegen hör gut zu. Am 20. Januar findet das erste Mal mein Eintages-Event Powerlution, deine Power-Revolution statt. Und hier widmen wir uns einen Tag deiner Persönlichkeit und deiner inneren Stärke und bringen dich direkt zum Jahresbeginn auf ein komplett neues Level. Weitere Infos zum Event erfährst du direkt auf der Homepage powerlution.jetzt und genau dort gibt es auch Tickets. Wenn du dabei sein willst, sicher dir jetzt dein Ticket mit einem 15% Discount mit dem Code PLSPECIAL15 und dann freue ich mich, wenn wir uns am 20. Januar 2019 im Kölner Raum sehen. Bis dahin. Liebe Freunde, herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast. Heute mit einer Folge, auf die ich mich schon seit Wochen freue, seitdem wir diesen Termin ausgemacht haben. Heute darf ich euch jemanden vorstellen, den ich erst vor 2 Monaten persönlich kennengelernt habe und ihr hört schon an meiner Stimme, die Energie verändert sich schon direkt so ein bisschen, wenn wir hier miteinander sind. Ich möchte euch heute meine Meditationslehrerin und spirituelle Lehrerin vorstellen. Ich will euch kurz vorher ein paar Dinge zu ihr sagen, denn sie ist schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Bereich unterwegs. Sie ist seit 25 Jahren Coach und Lehrerin, unterrichtet Menschen, gerade was das Thema angeht, in ihr Herz zu kommen, Bewusstsein zu schaffen. Sie ist selber Architektin, das heißt, wenn man so will, auch so ein bisschen so in 2 Welten unterwegs und ich möchte gar nicht so viel vorweg nehmen, weil alles andere werden wir jetzt gleich besprechen und deswegen ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich, dich den Hörern vorzustellen. Andrea Cunha Schmidt. Hallo, Andrea.
Vielen Dank, lieber Christian, für diese tolle Einführung.
Ja, ich auch da irgendwie, manchmal ist es so, dass ich so mir vorher einen Text schreibe oder den Moderationstext übernehme und jetzt war es einfach so, ich wollte einfach ein paar Sachen zu dir sagen, aus dem Herzen heraus. Ja, wir haben uns kennengelernt vor 2 Monaten, persönlich ungefähr ist es jetzt her und damals war ich bei dir auf deinem Seminar Der Weg ins Licht und die Geschichte dazu, wie es dazu gekommen ist, ist auch sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Ich habe Anfang des Jahres für mich die Entscheidung getroffen, in diesem Jahr ein bisschen mehr nach innen zu gucken und gerade mich mit dem Thema Spiritualität bewusst auseinanderzusetzen. Und habe dann den Dennis Scharnweber kennengelernt, auch erst Anfang des Jahres, der mich dann so ein bisschen die ersten Schritte begleitet hat. Und im Sommer saßen wir dann zusammen. Und er sagte, Christian, ich gehe im September gehe ich zur Andrea und sie ist meine Meditationslehrerin, von der habe ich alles gelernt zum Thema Spiritualität und du musst unbedingt mitkommen, du bist schon so weit. Und ich so, oh Gott, okay, komm, ist egal, ich gehe einfach mit. Dann haben wir uns gesehen vor 2 Monaten, eine ganze Woche lang und seitdem ist irgendwie nichts mehr so, wie es vorher war und es ist alles schön. So, das jetzt mal so. So am Anfang. Wenn du beschreiben dürftest jetzt den Hörern, was du tatsächlich jetzt so machst in ein paar Sätzen, was sagst du denn so, wenn du Menschen auf der Straße triffst und die kennenlernst und die dich dann fragen, Andrea, ich habe gehört, du beschäftigst dich mit Spiritualität, was machst du da?
Also ich habe eigentlich einen Satz, den ich oft verwende, den man auch auf meiner Internetseite lesen kann, ist, dass ich das Bewusstsein über die üblichen Grenzen hinaus erweitere. So. Das heißt, wir haben ein Bewusstsein, mit dem wir Tag und Nacht herumlaufen. Also eher tagsüber, nachts ist es ja unterbewusst. Und Doch, wenn wir dann sehen, wie das Zusammenleben ist, wie eine Begegnung stattfindet, wie der Austausch ist, wie wir arbeiten, wie wir unseren Weg finden, wie wir suchen und wie wir versuchen, unsere Sehnsüchte zu erfüllen, dann hilft Bewusstsein sehr, sehr viel, weil Bewusstsein den Coaches und Trainern sage ich mal, du bist nur so gut, wie dein Bewusstsein ausgebildet ist. Ja, das heißt, wenn ich ein großes Bewusstsein habe und ich rede hier von Bewusstsein, von wie denke ich, wie fühle ich mich, wie empfinde ich, so. Und jetzt geht es darüber hinaus, das Bewusstsein der ganzen unsichtbar wirkenden Strukturen und wirkenden Energiefelder, da eine Erleuchtung, also nicht falsch verstehen, der Begriff Erleuchtung, eine Erhellung, sag ich mal, hineinzubekommen, das ist eigentlich mein Job. Das heißt, du kannst dich besser kennenlernen, Bewusstseinsarbeit. Du bekommst Selbstbewusstheit, ja, Selbstbewusstsein. Ich meine da auch nicht nur mit, du hast ein selbstbewusstes Auftreten, so, hier bin ich und jetzt seht mich, sondern das ist eher stiller. Du hast ein selbstbewusstes Auftreten, weil du weißt, wer du bist und wohin du gehst. Und dann brauchst du keine lauten Töne. Das ist sehr still und sehr subtil. Und dadurch fühlt sich aber das Leben leicht und gut und zufriedenstellend.
Das muss
und selbsterfüllend. So.
Ja, und das muss ich tatsächlich auch, oder darf ich tatsächlich auch bestätigen, weil ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema, Menschen ihre Stärke zu bringen. Wie schaffst du es, Selbstbewusstsein bei Menschen aufzubauen? Und natürlich viele Zugänge auch gehabt, gerade was das Thema Kraft nach außen war, Tony Robbins und du musst deinen Körper aktivieren und so weiter. Das war immer alles sehr laut und sehr, sehr groß und viel Energie. Und ich mag das irgendwie auch. Ja, ich bin da sehr empfänglich für. Nur was ich bei dir jetzt für eine Erfahrung gemacht habe, war, dass es das nicht braucht, um in die gleiche Stärke zu kommen. Und dass es genau auch den anderen Weg herum, genau am Ende des Tages vielleicht sogar noch nachhaltiger ist, dass diese Stärke halt einfach bleibt, dieses Bewusstsein für dich selber, dieser Glaube an dich selber.
Ja, also ich finde ja alles, was es gibt in Sachen Persönlichkeitsentwicklung irgendwie erstmal gut, weil jedes so seinen Empfänger hat. Und nicht jeder Trainer und nicht jeder Lehrer, auch ich, bin nicht gut für alle Menschen dieser Welt. Man findet so seinen Lehrer oder seinen Trainer. Und was aber der Unterschied ist zwischen dem Lauten, dem Körperbezogenen, den Gedanken steuern und der wenn wir beobachten und wir gehen unsere Schritte, wir lernen hier, wir lernen dort, wir machen das, wir machen hier und wir schauen dort. Und am Ende müssen wir diesen Weg ganz alleine gehen und am Ende ist es ganz ruhig, weil wir sind alleine mit uns. Und dann können wir nochmal nachlesen. Aber wir bleiben, wenn wir das von außen her bekommen, bleibt im Inneren eine gewisse Unsicherheit. Bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Ist es meine Entscheidung gewesen oder ist die Entscheidung nur gefallen, weil die Gruppen oder weil der Trainer sehr gut gesprochen hat, sehr gut dabei aussah und sehr agil auf der Bühne vielleicht sein Entertainment gemacht hat? Das sind ja heutzutage Rockstars auf der Bühne. Und was auch sensationell ist und was viel Kraft bedeutet, so eine Masse an Menschen zu bewegen. Nur wenn wir unsere Entscheidung treffen, sind wir ganz alleine und den Weg müssen wir auch alleine gehen. Und wenn viel von außen gekommen ist, dann ist der Zweifel ganz schnell da, wenn nämlich die Situation schwierig wird. Das heißt, ich habe entschieden, ich gehe jetzt den und den Weg. Ich werde jetzt, Coach für Beziehungen, für Paarbeziehungen. Kann ja hervorgehen aus solchen Trainings. Und dann kommen und ich bin dahin gelenkt worden, ich habe alles Mögliche gelernt, bin dahin geschrien worden. Ich nenne das jetzt mal ganz frech. Oder dahin euphorisiert worden. Das ist ja auch ganz oft der Fall. Und dann tun sich Leute zusammen, die das auch toll finden, dann euphorisiert man sich gegenseitig. Und dann kommt die erste Schwierigkeit, die zweite Schwierigkeit und dann kommt das erste Loch, wo der Kunde nicht da ist und dann kommt vielleicht ein unzufriedener Kunde. Und dann stelle ich spätestens dann alles in Frage. Und spätestens dann komme ich wieder in eine Stille und eine Ruhe für mich hinein und muss dann selbst entscheiden. Irgendwann muss ich selbst entscheiden. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass es desto früher ich für mich entscheide und desto früher ich erkennen kann, ja, das könnte mein Weg sein und das ist interessant, weil ich es einfach kennenlernen möchte, oder es ist interessant, weil es meins ist. Ja? Mhm. Wenn es nämlich meins ist, wirklich Beziehungscoach zu werden, ich muss sagen, das war nicht mein Weg. Obwohl ich viele behandle, im Moment gibt es viele Aufgabenstellungen in Beziehungen, aber da geht es um alle möglichen Beziehungen. Mhm. Und wenn ich von mir aus, von innen heraus weiß, das ist mein Weg, dann bin ich da auch richtig und dann komme ich mit Schwierigkeiten zurecht und zweifle mich alles an. Ja. Mhm. Und dann gibt es den schönen Spruch, entscheide in guten Zeiten und bleibe dabei auch in schlechten Zeiten.
Das habe ich von der Börse früher schon mal so gehört, ehrlich gesagt. Von Bogdan hat es irgendwann mal gesagt, so oder da kenne ich den Spruch her, dass das jetzt auch in der Spiritualität so ankommt, finde ich sehr spannend.
Ich weiß gar nicht, ob es da angekommen ist oder ob es daherkommt.
Ja, glaube ich auch. Ja.
Also, aber das, wer weiß das schon?
Nee, aber ich bin da komplett bei dir, auf jeden Fall. Also die ältere Lehre ist vermutlich die der spirituellen Lehre, ja. Und, also.
Ja, weil wir auch, wenn wir ein bisschen über uns selbst wirklich mal ernsthaft nachdenken oder nachsinnen, und ich rede dann immer vom Nachmeditieren, sich einfach mal hinzusetzen. Und so Stille auszuhalten und zu schauen, was da kommt. Mhm. Ja, das kann heute ganz wenig Leute so sich selbst aushalten. Ja, mhm. Und weil man sich selbst nicht gut aushalten kann, ist immer so eine Grundspannung, also eine Grundanspannung da. Mhm. Und wir suchen uns Beschäftigung. Ne? Mhm. Wir suchen uns Beschäftigung. Und wenn wir keinen in unserer Umgebung haben und keine Beschäftigung haben, dann machen wir den Fernseher an oder so. Ja, also das ist halt, dann sind wir wieder beschäftigt und brauchen uns nicht mit uns selbst auseinanderzusetzen. Das hindert uns aber ständig daran, tatsächlich mal tiefer zu schauen. Mhm. Und alle tollen Ideen dieser Welt, auch die Ideen, die wir alle in uns tragen, kommen aus dem Moment der Stille, aus dem Moment der totalen Entspanntheit. Mhm. Ohne Entspannung gibt es keinen Heilungsschritt. Also einen Heilungsschritt meine ich auch den nächsten Schritt auf mich zu, auf mich selbst zu. Und auf mich selbst zu ist nicht dahin, sondern das ist dahin. Ja, und das ist so der Unterschied. Und deswegen ist das, was auch die Meditation lehrt, erstmal sehr subtil am Anfang und nur im Nachhinein zu erkennen. Und deswegen hat es vielleicht, obwohl es sehr modern wird, zu meditieren, hat sie aber immer noch Stand oder ein, es ist mit einer großen Hürde verbunden, wenn ich tiefer gehende Meditationen haben will. Hm. Also es gibt so Unterschiede von Meditationseigenschaften und auch Meditationsformen.
Du, ich kann mich noch erinnern, im Seminar hast du gesagt, weil ich hatte dir, glaube ich, auch erzählt, dass das so Meditation auch immer so bei, irgendwie hatte ich immer auf dem Programm, das mal zu lernen, aber irgendwie habe ich mir nie die Ruhe genommen, da wirklich mal mich hinzusetzen. Und dann irgendwie im Laufe des Seminars hast du gesagt, weißt du, am Ende des Tages meditieren wir, und ich hoffe, dass ich das noch richtig in Erinnerung habe, meditieren wir, um irgendwann nicht mehr meditieren zu müssen. Irgendwie sowas hast du gesagt. Kannst du das nochmal erklären?
Ja. Also wenn man Meditation ernst nimmt, ja, mhm. Und das heißt ernst nimmt, das ist auch wieder ein bisschen, weil alle Arten der Meditation helfen in irgendeiner Weise. Mhm. Nur es gibt verschiedene Gründe, warum man beginnt zu meditieren. Mhm. Die meisten wollen entspannen. So. Entspannen mit Meditation ist nett, aber super anstrengend, ja, weil jeder weiß, der mal versucht hat zu meditieren, dass die Anfangshürde ein bisschen schwierig ist, wirklich sitzen zu bleiben, egal was passiert, egal wie angenervt und egal wie schnell man wegspringen möchte von seinem Sitz, einfach sitzen zu bleiben, das auszuhalten, das ist für viele anstrengend. Dann sind für viele die Erwartungen so hoch. Sie wollen dann direkt, weil sie es beim Freund oder Freundin gehört haben, 1000 Bilder sehen, die super Erfahrungen haben und die wahnsinnigen Visionen haben. Das stellt sich am Anfang nicht an. Man muss erst mal lernen zu hören, ja, und sich öffnen. Also Meditation zur Entspannung ist nett, aber das sollte meiner Meinung nach kein Ziel von Meditation sein, weil Entspannung ist ein Nebeneffekt der Meditation. Es ist ein ganz automatischer Nebeneffekt. Wenn ich aber Entspannung als Ziel setze, ist der Stress zu groß, weil ich will ja entspannt sein und das ist irgendwie so ein bisschen paradox und widersprüchlich. Mein Ziel der Meditation und auch das, was ich seit, wie gesagt, tatsächlich schon über 25 Jahre lehre, oh, ich bin schon so alt. Aber ob ich weise bin, weiß ich nicht.
Weißt du, ja.
Mein Ziel der Meditation, das ist auch so ein bisschen so in diesen ganz alten Traditionen versteckt, ist so das Wissen dieser Welt herauszubekommen. Mhm. Das Wissen dieser Welt und das Wissen von mir. Wer bin ich eigentlich außerhalb von Gedanken und Emotionen? Wir machen uns fest von Gedanken und Emotionen. Dabei haben wir ein Herz. Wir haben so viel mehr, dass wir nicht mehr sehen, weil wir seit der Zeit der Aufklärung in unserer rationellen, technisch organisierten Welt zurechtkommen und das auch so gelernt haben und da so reinwachsen und aufgewachsen sind, schon über Generationen jetzt. Deswegen sage ich auch, die Aufklärung braucht dringend eine neue Aufklärung. Also man muss jetzt wieder zurück in diese alte Naturverbundenheit, in diese Ich-Verbundenheit, in das Gespür für mich selbst. Dann brauche ich nicht so unsicher durch die Welt rennen, sondern ich weiß, was ich will. So, und mit Meditation, mit der Ebene des Herzens, und da du hast es vorhin in der Ankündigung schon gesagt, wir trainieren das über die Liebe des Herzens. Können wir alle Energiefelder, also alles das, wo wir neugierig drauf sind, alles das, was wir entdecken wollen, können wir damit wahrnehmen und entdecken. Und weil unsere Liebe, also die Intelligenz in unserem Herzen, ist, es gibt schon jetzt neuerdings Studien darüber, ganz anfänglich, dass das Herz eine größere Intelligenz hat als unser Gehirn überhaupt. Mhm. Und das ist eine spannende Forschungsfrage, dass die Meditationsforschung, die ja in den letzten Jahren so enorm zugenommen hat, was für alle gut ist, weil sie viele Dinge erklärt und eigentlich nicht die Dinge erklärt, wie sie funktionieren, sondern nur die Auswirkung erklärt. Mhm. Das Wie, das kann man immer noch nicht erklären. Mhm. Aber wenn wir über die Intelligenz des Herzens mit unserer Liebe ist nämlich gleichzeitig eine Wahrnehmungsebene. Das heißt, wir können über die Liebe in unserem Herzen wahrnehmen lernen, also alle unsichtbaren Lichtstrukturen und Energiestrukturen. Und gleichzeitig ist Liebe eine transformierende Kraft. Das heißt, wenn wir unsere Liebe ausdehnen, können wir, ich nenne es erhellen, also für mich kommt auch der Begriff Erleuchtung dazu, wir können diese Bewusstseinsräume erhellen, damit wir sie sehen können. Und so können wir unser eigenes Licht erkennen. Und wenn das Ziel der Meditation ist, dann integriert sich diese Wahrnehmung, so wie wir mit den Augen schauen, wir brauchen sie nur aufzumachen, schauen alles, ohne dass wir noch Augen aufmachen, trainieren müssten. Ja, das lernt man da Anfang an. Und die Sicht der Augen wird ja von Geburt an bis zum dritten Lebensjahr, glaube ich, bildet sie sich aus, immer stärker. Mhm. Wenn wir jetzt unsere Liebe im Herzen ausbilden, um dieses Gefüge, dieses Wesenhafte der Welt, dieses Wesenhafte von uns selbst zu ergründen, dann hat Meditation das Ziel, dass man meditiert, um am Ende gar nicht mehr meditieren zu müssen, weil das so integriert ist, dass wir sehen mit dem Herzen, so wie wir mit den Augen sehen. Mhm. Und dann meditieren alle Lehrer und alle, die das können, meditieren freiwillig, weil es eine schöne Zeit mit sich selbst ist auch. Ne? Und aber auch so, wenn ich meine Architektur mache zum Beispiel, die mache ich nicht getrennt von meiner Wahrnehmung. Ja, die Wahrnehmung finde ich, ich liebe Architektur, ich liebe meine Bauherren und ich schaue mir die Energiestrukturen genauso da an wie bei dem Mensch, bei dem Coaching oder so. Deswegen sind die, ich werde oft gefragt, wie kriegst du die beiden Berufe zusammen? Für mich ist es nicht getrennt. Weil ob ich jetzt den Ort und den Bauherrn mit der Nutzung des Gebäudes wahrnehme und dafür eine Zeichnung, einen Entwurf mache, oder ich nehme einen Klienten mit seiner Aufgabenstellung war und mache da einen Entwurf einer Lösung. Es ist ja eigentlich eine Lösung. Es gibt einen Unterschied. Also bei dem Architekten plane ich für den Bau, bei dem Coaching als Coaching, der Klient muss selbst den Weg gehen und direkt selbst mitplanen. Also das meine ich auch mit Lehre von Selbstbewusstheit. Hier in dieser Schule lernt man direkt, das selbst umzusetzen, damit man danach keinen Trainer, keinen Coach und mich auch nicht mehr braucht. Ja, so. Und dann kann man selbstbewusst seinen Weg gehen. Und das ist für mich das viel spannendere Ziel von Meditation. Jetzt rede ich in einem Stück.
Ja, aber das ist großartig. Ich könnte jetzt auch 4 Stunden zuhören und das weißt du auch so beim Seminar. Ja, wenn du so in diesem Zusammenhängen drin bist, ist es einfach großartig.
Ja, weil wenn ich das als Ziel der Meditation habe, dann ist die Welt unverschämt spannend und aufregend. Weil unsere Gedankenwelt ist vergleichsweise super klein, Mikroorganismen sind das und sowas von langweilig. Ja, also wenn man den Unterschied kennt, dann weiß man, und dann ist es auch toll bei der Meditation, die Gedanken beruhigen sich ja automatisch. Das ist auch so ein Nebeneffekt von Meditation. Das heißt, Ruhe, Entspanntheit, das sind alles Nebeneffekte. Das ist des Ziels nicht wert. Also weil es sich sowieso einstellt. Ja. Und also, Wenn Gedanken zur Ruhe kommen und Leute, die lange meditieren, die haben auch keine Gedanken mehr in dem Sinne. Und dann bist du sehr klar in der eigenen Selbstführung.
Am Ende des Tages also wirklich Meditation als aktiven Prozess und weniger als das, wie ich es vielleicht vorher auch verstanden habe. Du versuchst, dich irgendwie hinzugeben, passiv zu sein, alles auszuschalten und auszublenden und das entspannt dich dann so ein bisschen. Ja. Aber es ist ja irgendwie genau umgekehrt. Du versuchst ja eher dein Bewusstsein noch viel mehr zu schärfen und das trainierst du währenddessen. Und ich muss auch sagen, bei dem Seminar diese 5 Tage, ich war abends halt platt, ne? Als ob ich den ganzen Tag gesprungen wäre oder sonst was, weil wir halt von einer Meditation in die andere gegangen sind und wirklich auch, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, gearbeitet haben. Ja, so hast du es manchmal auch genannt, so zwischendurch. Ne? Da kommen die Jungs, wir müssen jetzt wieder arbeiten, sieht's aus.
Ja, letztendlich ist es tatsächlich eine Arbeit und ich sage am Anfang, ich meine, wir haben uns jetzt wirklich gerade erst kennengelernt, die Müdigkeit des Körpers, die hört natürlich auf nach einer gewissen Zeit, aber der Körper muss sich an diese höhere Schwingung der Meditation gewöhnen, ja, und dadurch wird er am Anfang ein bisschen müde und träge. Und deswegen sage ich auch am ersten Tag auch, ne, wir sitzen den ganzen Tag rum und ihr werdet merken, ihr habt das Gefühl, ihr habt Schwerstarbeit geleistet, Und es ist eine Form von Arbeit und ich erzähle dann ja auch manchmal von den Lichtmuskeln. Man trainiert einfach andere Muskeln, ja, die man vorher noch nicht kannte. Und so kann man es sehen.
Was sich für mich vielleicht auch komplett geändert hat, ist im Prinzip genau das. Ich habe dir vorhin schon kurz erzählt, dass so seit dem Seminar habe ich es tatsächlich in mein Leben integriert. Jeden Morgen, also gut wie jeden Morgen. Ich glaube, seit dem Seminar gab es 3 Tage, wo ich es nicht geschafft habe. Ansonsten bin ich jeden Morgen freiwillig. Ich stehe irgendwie 2 Stunden früher auf. Ich habe hier, meine Frau hat mir nach einer Woche, bin ich nach Hause gekommen, hatte sie mir ein Meditationskissen gekauft. Ja, also auch viel Verständnis zu Hause mitbekommen, so nach dem Motto, na endlich tust du das für dich. Ich wusste es schon immer so nach dem Motto, ja. Also das ist ganz, ganz toll und ich muss auch sagen, dass ich, wenn ich diese paar Tage, wo ich es nicht geschafft habe, mir hat auch wirklich was gefehlt. Also ich weiß nicht, ob du das in dem Seminar gesagt hast oder wo ich das her habe. Es ist dann teilweise wie Zähneputzen, ja, wo ich so den ganzen Tag rumlaufe und denke so, irgendwas fehlt. Also das so, ne? Ja, also es energetisiert mich dann halt am Morgen. Ne?
Ja, das mit dem Zähneputzen kann durchaus von
mir sein. Ja, ich glaube, es war von dir. Das Vergleiche. Ich habe so ganz viele Sachen unterbewusst abgespeichert. Ja.
Das Schöne bei der Meditation, und du hast gerade gesagt, wenn man sich da hinsetzt und das am Anfang ist es so, dann ist es so getrennt von einem. Man setzt sich hin und versucht zu meditieren und dann kommt irgendwie was raus. Oder man setzt sich hin und meditiert. Ja, und meditieren bedeutet in dem Sinne, erstmal komplett ohne Erwartungen zu sein. Und ich muss da wieder gut sein, noch muss ich es gut können, noch muss es perfekt gelingen. Also noch muss ich frei von irgendwelchen Rückenschmerzen oder Knieschmerzen sein. Das ist ja das, was dann auch ganz kommt. Und am Anfang sogar, dass so erstmal Kopfschmerzen kommen, erstmal die Rückenschmerzen ganz deutlich werden. Aber Meditation bedeutet ein Loslassen oder ein Zulassen von immer mehr Liebe. Und wenn ich gleichzeitig in der Meditation, und das machen wir in dem Weg ins Licht am Anfang, mal die Ebene des Herzens direkt mitschule, habe ich eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Das heißt, ich dehne mich aus. In dem Moment, wo ich mich ausdehne, komme ich mehr bei mir an. Das heißt, das nach innen gehen und nach außen ausdehnen. Ich rede jetzt nur von der Liebe. Ja. Dann, das ist ein paralleler Prozess. Das eine geht nicht ohne das andere. Ich kann mich nicht nach innen zurückziehen, ohne dass mein Lichtfeld sich ausdehnt, weil das aktiviert sich gleichzeitig. Das ist ein bisschen wie, du kannst nicht immer nur ausatmen. Zwischendurch musst du mal einatmen. Ja? Und das gehört zusammen. Und wenn ich gleichzeitig meine Liebe ausdehne, ich habe vorhin gesagt, Liebe ist eine transformierende Kraft. Das heißt, ich reinige meinen Lichtkörper am nahen Umfeld und je nachdem, wie stark ich nach innen gehe oder wie stark ich mich ausdehne, reinige ich noch größere Felder. Und das kann man so lange trainieren, bis man die ganze Welt und die ganzen Universen einfach mit seiner Liebe durchleuchtet oder erfüllt. Ja. Das ist aber jedem selbst überlassen, wie tief und wie weit er da so gehen will und was er überhaupt von der Welt kennenlernen will. Das Schöne ist, wenn wir Liebe benutzen als Ebene, können wir viel ruhiger und entspannter sein. Das heißt, wir kennen das alle aus dem Alter, wenn wir uns freuen und wenn wir uns freuen, ist die Liebe immer beteiligt. Wir können uns nicht freuen, ohne zu lieben und wir können auch nicht lieben, ohne zu freuen. Das sind zwei Sachen, die gehören zusammen. Dann sind in dem Moment alle Probleme und alle Sorgen sind vergessen. Wir denken auch nicht anstrengend nach, sondern der Tag darf einfach Tag sein und die Situation darf einfach Situation sein und ich darf einfach ich sein. Das ist so das, wenn wir uns tief freuen. Und das ist der Zustand bei Meditation, wenn wir Liebe einsetzen, geht das einfacher. Das heißt, in anstrengende Gedanken hineinzukommen mit der Ebene der Liebe, da muss man sich schon für anstrengen, dass das dann geht. Ja? Und am Anfang springt man vielleicht noch hin und her, dann ist man hier im Denken, dann ist man hier im Lieben. Aber wenn wir genügend Ausdauer und Geduld mit uns aufbringen, dann wachsen diese Ebenen zusammen. Und das meine ich mit Integration von Meditation, dass man, wenn es so stark zusammengewachsen ist, dann kann ich, dann brauche ich nicht mehr ohne meditieren.
Ja.
Und was durch die Liebe sich noch einstellt, Liebe lehrt Verbundenheit. Das heißt, wir haben ein Gefühl für Verbundenheit. Verbundenheit mit dem Gegenüber, Verbundenheit mit unserer Situation, Verbundenheit mit auch großen weltlichen Themen, vor denen wir uns so gerne zurücknehmen, weil die so ohnmächtig sind oder uns so ohnmächtig machen in dieser Welt von, weiß ich nicht, Umwelt. Sorgen, ja. Also das ist ja das, wenn wir weiter so machen, dass die Erde kaputt geht und oder diese Kriegsgefahren durch diese jetzige Generation von Führungskräften und Präsidenten. Ja, ich rede jetzt eher von der politischen Sache.
Haben wir verstanden.
Ja, und deshalb, wenn wir, und auch, wie gehe ich die Themen Toleranz, Rechtsradikalität, also das sind Themen, vor denen wir gerne die Augen verschließen. Und ich kann es total nachvollziehen, wenn wir nur in unserer Konstruktion von Gedanken und Rationalität sind und vielleicht noch Emotionen, dann erschlagen uns diese großen Themen. Wenn wir aber in der Liebe sind und wir fühlen eine Verbundenheit, dann können wir ganz andere Energiefelder auch, die da so parallel mitspielen, sehen. Und wir können uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Und dann kann man auch konstruktive Gespräche führen über diese Themen. Man kann auch tatsächlich die verschiedensten Positionen und zusammen an einen Tisch bringen und dass die mal miteinander, von mir aus auch Tacheles reden. Das geht in diesem Feld der Liebe und das erleben wir. Ich habe mit meiner Kollegin Alina die Initiative Gesellschaft sein gegründet. Da geht es um eine Menschlichkeit in Zeiten digitalen Wandels. Und da gibt es so viele verschiedene Positionen. Und wir laden dazu Deep Talks ein. Und wir kriegen jedes Mal die Resonanz auf im Nachhinein. Erstens, wir führen die Talks mit einer Meditation ein. Und das heißt, wir haben schon alle in die Liebe des Herzens hineingebracht. Das ist dann unsere Diskussionsebene. Die meisten haben natürlich noch nie vorher meditiert und die wissen auch nicht um den Effekt, der dahinter ist. Die denken, oh ja, jetzt bin ich ruhiger geworden. Ach ja, jetzt habe ich den Stress von vorhin, von meinem Arbeitstag weg und jetzt unterhalte ich mal. Aber wir hatten zum Beispiel im letzten Deep Talk, da haben wir, das ist ein bisschen wie so ein Barcamp, wir sind da mit maximal 30 Leuten und diskutieren. Und wir haben letztes Mal zum ersten Mal entschieden, dass wir ein Thema, da ging es um das Thema Ehre, in der ganzen Gruppe gemeinsam diskutieren. Wir haben sonst immer 3-4 Gruppen, die teilen sich auf und am Ende kommen wir zusammen und erzählen, was in den anderen Gruppen passiert ist. Und da haben wir dann diskutiert und da waren die größten Unterschiede in den Positionen dabei. Also Ehre als total veralteter Begriff oder Ehre als Tugend, ne, und auch viel verbunden mit Liebe, je nachdem, wie die Sichtweisen waren. Wir haben kontrovers diskutiert und total konstruktiv. Und am Ende ist, dass 2,5 Stunden um waren, ohne dass jemand auf Toilette gegangen ist, ohne dass jemand einem anderen ins Wort gefallen ist, ohne dass eine Position so unterdrückt wurde. Also jede Position hat Berechtigung. Und wenn man das überträgt auf Unternehmen und auf Politik, dann können alle Positionen mal miteinander reden und echte Gespräche führen und nicht nur dieses Machtgetue und ich habe recht und du bist scheiße. Und ich meine, wir kennen das selbst in der Sprache, wenn wir bestimmte Wörter benutzen, ja, so, dann bist du direkt entweder der Supergutmensch, ist genauso scheiße wie der Rechtsradikalist. Also, ja. Letztlich sind wir alles Menschen und wir haben alle ein Herz und wir können alle lieben und in jedem Bereich lieben wir auch alle. Ja.
Und mir ist ein Spruch von dir so krass hängen geblieben, auch du hast gesagt, wir müssen nicht jeden mögen, aber wir dürfen jeden lieben.
Genau.
Ist das letztendlich das, was du damit sagen oder beschreibst?
Also Liebe in ihrer Liebe ist letztlich in diesem Verständnis eine universelle Kraft. Mhm. Und ja, ich sag sogar, du musst jeden lieben. Du brauchst aber lange nicht jeden zu mögen. So, ja, also, und im Seminar sage ich, du solltest jeden lieben, brauchst aber nicht jeden mögen. Ja. Und das ist das auch, was dann passiert, was ich gerade von diesen Deep Talks erzählt habe. Wenn du den Menschen liebst, also wir müssen ja auch vielleicht mal Liebe interpretieren. Ja, was meine ich eigentlich mit, wenn ich Liebe sage? Und,
ja, für mich ist es halt so klar, weil wir jetzt natürlich da die Erfahrung hatten, aber vielleicht für die Zuhörer ist es mal ganz spannend zu hören.
Ja, genau. Wenn ich Vorträge halte, frage ich manchmal am Anfang, was verstehst du denn unter dem Begriff Liebe? Hm. Als erstes kommt Sex, ja, als zweites kommt die Beziehung, danach kommt die Beziehung zu Eltern und zu Kindern und dann, ja, danach kommt dann auch nochmal, ja, meine Berufung, mein Beruf, ich liebe meine Arbeit, also das kommt dann auch. Das ist alles richtig und das sind aber alles kleine Teilaspekte von der großen ganzen Liebe. Hm. Ich rede von dieser Liebe, wo das Herz immer berührt wird, immer. Ja. So. Und dann erzähle ich oft, es gibt so, auch hier bei Facebook, also es gibt so Sprüche, die überleben Jahrhunderte, Jahrtausende. Ja? Was ist da anders als an diesen Sprüchen, die nicht so lange überleben? Und wenn wir das mal untersuchen, das kann jeder für sich machen, wo wirkt eigentlich dieser Spruch, wo er denkt, ah ja, ich gehe da auf. Der wirkt sofort im Herzen. Oder manche Musik. Ja, es gibt so Künstler, die singen, da versteht man die Texte nicht, weil die Sprache vielleicht fremd ist, also, aber die berühren so im Herzen, dass an die Tränen kommen. Mhm. Und das ist das, von dieser Liebe spreche, die ist komplett bedingungslos, die macht vor keinen Halt, durchdringt alles und transformiert alles. Und diese Liebe sollten wir schulen, die sollten wir wieder zulassen. Ja, schulen heißt, wir lassen sie mehr und mehr zu. dann wird automatisch unsere Sprache besser. Ja, wir haben eine gute konstruktive Sprache. Es gibt keine verletzende Sprache mehr. Oder selbst wenn es, das heißt aber nicht, dass wir alle lieb sein müssen. Das muss ich jetzt immer sagen, weil es auch so richtig tacheles und konstruktiv laut und hart diskutieren, aber in der Liebe diskutiert, ist es nie verletzend, weil der andere versteht das. Also wenn man Arschloch sagt, wenn man liebt, oder du sagst Arschloch, wenn du hast, dann ist die Resonanz ganz anders. Mhm. Bei dem einen liebenden Arschloch sagt er, ja, ich glaube, du hast recht, da bin ich wirklich ein Arschloch, aber da und da nicht, da bist du vielleicht das Arschloch. Ja? Und dann sagt man, ja, okay, das stimmt, da hast du auch recht. Ja? Aber wenn ich so ohne Liebe Arschloch sage, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht eine gescheuert bekomme. Und dann wird der Streit immer größer. Mhm. Ja,
Ist es dann Liebe so die Absicht dahinter, also quasi jemandem ein Feedback zu geben, was sehr klar und direkt ist, aber mit einer liebevollen Absicht?
Nee, Liebe hat nichts mit Absicht zu tun. Mhm. Also Liebe ist auch nicht unbedingt immer lieb. Das sage ich ja auch ganz oft. Also Liebe kann auch ganz schön hart sein. Weil Liebe ist außerhalb von Polarität. Liebe wertet nicht. Liebe will nichts. Liebe wertet nicht. Liebe ist einfach da. Und das ist diese universelle Kraft, die einfach da ist und die für alle zugänglich ist. Mhm. Und in diesem Feld können wir alle lieben. Alle. Auch den größten Feind. Ja, und auch den wir total bescheuert finden und auch den, der vielleicht total stinkt. Ja, es ist so. Und ja, es gibt ja die in der Unterschiedlichkeit der Menschen, wir sind alle anders und das ist auch gut so. Und wir müssen nicht mit jedem Menschen klarkommen. Mhm. Aber du musst auch nicht von jedem Menschen toll gefunden werden. Das geht auch gar nicht. Mhm. Ja, so, und nicht jeder kann einen toll finden, weil dafür sind wir alle Gott sei Dank viel zu unterschiedlich. Mhm. Und auch das, was ich sage, ich sage auch ganz, ganz oft, und ich habe jetzt am Wochenende ein Kanyo-Seminar gehabt, die haben das, glaube ich, alle 5 Minuten gehört, höre alles und glaube nichts. Ja? Mach dir dein eigenes Bild und reflektiere. Und das ist ja meine mein großes Thema, dass die Leute einfach in ihrem Mittelmaß verkümmern und ihrer Bequemlichkeit untergehen, das ist jetzt auch Liebe, die ist aber nicht mehr nett. Und einfach nicht mehr reflektieren und sich an das Große nicht mehr ranwagen. Und das Große meine ich, sich selbst in der Ganzheit zu erleben. Mhm. Und dafür braucht es Bewusstsein. Und wenn man das Schritt für Schritt arbeitet, aufbaut, dann geht das ganz schnell. Und dann geht es auch ganz liebevoll und einfach. Und in diesem Feld kann ich mit jedem diskutieren, auch wenn ich ihn nicht mag. Und die Position bleibt erhalten. Und dann kann man gemeinsam auswägen, was ist denn da jetzt gut und was ist denn jetzt da schlecht. Und alle beurteilen, nicht nur der eine. Und es gibt nicht der eine, der alles richtig kann. Ja, und in diesem Feld der Liebe gibt es automatisch ein großes Feld von Respekt und von Toleranz. Mhm. Und wenn wir überlegen, wenn jeder anfangen würde, nur ein bisschen zu lieben, würde die Welt schon viel toleranter werden. Und wenn wir mehr lieben, wird sie noch toleranter. Und ich glaube, das, was wir in der heutigen Zeit unbedingt brauchen, ist Respekt und Toleranz.
Ja, 100%.
Auch vor den anderen Nationen. Nicht nur vor anderen Kulturen und anderen Nationen, sondern auch vor anderen Positionen, ganz in unserem eigenen Kreis, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Unternehmen. Ja. Und dann können wir weitergehen.
Ich bin auch von dem, was du da sagst, das hat mich auch im Seminar schon so gefesselt, weil es letztendlich ja beide, ich habe am Anfang von beiden, ich will eigentlich gar nicht von beiden Welten sprechen, weil es gibt ja nicht die spirituelle Welt, die Welt der Verbundenheit und dann die menschliche Welt, sondern es ist ja irgendwie eins, ne? Und es ist irgendwie so ich fühle immer so, als ob wir da so am Kern halt sind. Und dann auch am Kern der Frage, warum bin ich hier, wieso, wo gehen wir alle hin und so weiter. Da sind wir am Kern mit diesen Werten. Du hast auch sowas gesagt wie Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Mhm. Inwieweit setzt du Wahrnehmung und Bewusstsein auf eine Ebene? Wie grenzt du das ab voneinander?
Das ist eine gute Frage. Alles, was ich wahrnehme, ist mir natürlich bewusst. Ja? Also
ja.
Gibt es da überhaupt eine Abgrenzung? Wir reden wir reden ja in der Psychologie von Unterbewusstsein, von Unbewusstsein und von Bewusstsein. Und in der Wahrnehmung, wenn ich in dem Herzen wahrnehme, bin ich, dann da gibt es keinen Unterschied. Also meine Wahrnehmung ist mein Bewusstsein. Also das ist, also wenn ich jetzt auf der Herzebene wahrnehme, dann ist dieses Wahrnehmungsfeld ja viel größer. Also wird sich jetzt vielleicht für jemanden, der noch nie so in dieser Ebene war, ein bisschen komisch an, aber wenn ich einfach so wahrnehme in meinem Tagesbewusstsein, dann ist das sehr gekoppelt an meinem Erfahrungswissen. Und so ein bisschen an Intuition und so ein bisschen an Gefühlsgesteuert. Und da muss ich aber aufpassen, steuert mich mein Gefühl oder steuere ich noch mein Gefühl? Also das ist ja ein Riesenunterschied. Da muss man sehr aufpassen, dass man nicht von seinen eigenen Gefühlen fremdgeleitet wird. Das hört sich jetzt wieder komisch an für die Leute, die das nicht so empfinden können oder noch nicht erlebt haben. Aber wenn ich in dem Herzen bin, wenn ich über die Ebene der Liebe in meinem Herzen wahrnehme, dann ist mein Wahrnehmungsfeld erstmal viel, viel größer, weil es schließt meine Gedanken und meine Emotionen ein. Und dann noch alles darüber hinaus. Und das ist meine Wahrnehmung und das ist auch gleichzeitig mein Bewusstsein. Deswegen glaube ich, gibt es da keine Trennung. Und ich bin sogar der Meinung, weil geübte Menschen können auch ihr Unterbewusstes, nehmen wir auch im Herzen wahr. Das ist dann da auch direkt drin. Ja, und Intuition kommt aus dem Herzen. Und du hast gerade gefragt oder gesagt, die Fragen, die den Kern betreffen, wer bin ich eigentlich und was soll ich hier eigentlich, also was ist eigentlich, warum bin ich eigentlich auf der Welt, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Das ist eigentlich der Kern der Meditation. Und wenn wir mal nachdenken und ehrlich gesagt, wer außer mir selbst soll mir sagen, wer ich bin? Also, hallo? Also, wer ermaßt sich oder überhaupt zu sagen, wer du bist? Also, das muss man für sich selbst herausfinden. Und das erkennt man auch, desto älter man wird und desto mehr man sich im Leben so rumgehangelt hat von einer Situation zur nächsten. Nur man selbst kann sagen und kann die Lösung über das, wer bin ich eigentlich? Und auch nur ich selbst kann darüber entscheiden, wie viel will ich eigentlich von mir wissen. Nicht jeder braucht diese Neugierde, die ich jetzt seit meiner Jugend habe und ich wollte mal die ganze Welt in sich ergründen, bin da aber auch gut zu meinem tiefen Bewusstsein, zu dem tiefen Bewusstsein gekommen und ich weiß, dass jetzt nichts mehr unmöglich ist. Ja, sowohl auf der ich nenne es jetzt mal Liebes- und Lichtebene, als auch auf der Alltagsebene. Und ich kann auch verstehen, dass man am Anfang fühlt sich das getrennt an. Diese Spiritualität von mir und ich, das fühlt sich getrennt an. Es ist aber nicht getrennt, das ist eine Illusion. Ja. Es ist nur, wir müssen es nur üben. Und desto mehr wir üben, desto mehr merken wir, dass es wirklich eine Illusion ist und dass es wirklich nicht getrennt ist, weil es gibt nichts Getrenntes von uns.
Woran liegt es, dass das so wahrgenommen wird von eigentlich den meisten Menschen? Hat sich das dahin entwickelt aufgrund der menschlichen Geschichte? Gab es früher, wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit gehst, gab es früher Epochen, Zeitalter, wo Menschen vielleicht eher von Anfang an spiritueller gelebt haben und das gar nicht erst neu entdecken mussten? Woher kommt das so, dieser Glaube, es gibt so zwei Welten, einmal du als Mensch und du als spirituelles Wesen oder wie auch immer. Woher kommt es?